Diese Geschichte beginnt im Dezember 2020 mit einer Nachricht, die ja eigentlich ziemlich belanglos klingt.
We'd be interested in a Bulgarian guy working for Bellingcat, Christo Grozev.
Bellingcat, das ist ein britisches Investigativmedium. Christo Grozev arbeitet für Bellingcat und ist so etwas wie ja, ein Staatsfeind für Russland. Christo Grozev war lange Jahre der wichtigste Rechercheur für dieses Netzwerk. Er ist ein Journalist, der viele Sachen, die Russland betreffen, offengelegt hat. Er hat recherchiert zum Tiergartenmord. Er hat zur Vergiftung Nawalnys recherchiert. Mit dieser Nachricht startet eigentlich so eine ganze Spionagegeschichte. Der Empfänger der Nachricht ist ein gewisser Orlin Rusev. Orlin Rusev ist Bulgare, der lebt seit vielen Jahren schon in Großbritannien, hat eine Firma, so eine IT-Firma, auch auf Sicherheit spezialisiert, Überwachung. Rusev ist nicht irgendein IT-Mann, denn er hat noch ein zweites Leben. Das zweite Leben ist, dass er eigentlich sehr viele Leute kennt in verschiedenen Ländern, die für ihn Operationen ausführen können. Operationen, die nicht nur legal sind. Es geht um Ausspähung, es geht um Diebstahl. Und der bekommt halt diese Nachricht.
Christo Grozev.
Jemand hat hier die Idee, vielleicht kann man den entführen. Vielleicht kann man ihn nach Moskau bringen. Und dann sagt der Rusev, ja, ich kenne so Leute in Bulgarien und man könnte ihn vielleicht erstmal in eine Höhle sperren. Oder es wird auch gesagt, vielleicht bringt man ihn sogar um. Vielleicht bringt man ihn auf offener Straße um mit einer Person, die danach einen Selbstmordanschlag macht. Und man würde einfach das versuchen, dem Islamischen Staat in die Schuhe zu schieben. Der Mann, der diese Chat-Nachricht an Orlin Rusev schreibt, ist einer, den kennt in Deutschland wahrscheinlich jetzt fast jeder. Fahndungsplakate hängen von dem fast überall. Er ist weltweit einer der meistgesuchten Menschen. Das ist Jan Marschalek.
Das ist Investigativjournalist Manuel Bewarda von NDR und WDR. Er nimmt uns heute mit ins Doppelleben von Jan Marschalek und erzählt uns, wie einer der meistgesuchten Menschen in Europa wohl über die letzten Jahre russische Spione angeleitet hat. Und das schon viel länger als bisher bekannt. Müssen wir also den ganzen Fall Wirecard neu denken? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Lukas Waschbüsch. Heute ist Montag, der 3. Februar.
We'd be interested in a Bulgarian guy working for Bellingcat, Christo Grozev.
Zunächst haben Jan Marschalek und Orlin Rusev offenbar über österreichische Kontakte die Adresse bekommen des Journalisten. Und mit dieser Adresse werden dann Bulgaren losgeschickt und die sollen ihn ausspähen. Das fängt so an Mitte 2021. Da wurden dann die Klingelschilder fotografiert. Und dann kommt halt aber der nächste Schritt. Und der ist halt dann, dass Bulgaren offenbar bei Grozev in der Wohnung einbrechen. Die brechen ein und darüber freut sich dann Rusev ziemlich stark. Also der ist natürlich auch stolz. Und er schreibt dann,
At 16 o'clock local time, the team successfully entered the Grozev apartment.
In anderen Chats schreibt er halt, ja, die sind da reingekommen, die Bulgaren offenbar, und ja, spärlich ausgestattete Wohnung. Und dann fiel ihr Blick sofort auf diesen Safe. Und sie wollten jetzt nicht groß alles durchwühlen, sondern sind gleich auf diesen Safe.
They opened the safe. And guess what? We have IBM laptop from the safe.
Das habe ein paar Minuten gedauert und das fand man dann mega spannend, weil man sich erhofft hat, dass da zentrale und wichtige Rechercheergebnisse drin sind. Dieser Laptop geht dann einen interessanten Weg und der zeigt uns halt ein bisschen, wer wohl die Auftraggeber im Hintergrund sind oder sein könnten. Über Bulgarien wird dieser Laptop nach Istanbul transportiert. Und in Istanbul wiederum soll es eine Russin sein, die eingeflogen kommt und die diesen Laptop entgegennimmt. Und dann gibt es eben diese eine Nachricht, die dann auch Jan Marschalek schreibt.
Laptop just passed customs without problems and is in the car to Lubyanka.
Lubyanka. So nennt man das Gebäude, in dem der russische Inlandsnachrichtendienst untergebracht ist.
Der FSB.
Genau. Und das heißt, der Laptop des Journalisten ist dort, wo er hin soll, beim russischen Nachrichtendienst. Und das ist natürlich auch ein klares Anzeichen dafür, wer die Auftraggeber im Hintergrund sind.
Du sagst also, der Fall deckt die Verbindung auf zwischen der Gruppe der Bulgaren, Jan Marschalek und russischen Geheimdiensten. Manuel, diese Chatnachrichten, die euch ja schriftlich vorliegen und die wir hier nachsprechen für diesen Podcast, woher kommen die?
Was wir über diesen Fall wissen, das ist eine Kombination. Auf der einen Seite gibt es diesen Gerichtsprozess, der in London läuft.
Seit der vergangenen Woche läuft in London der Prozess gegen eine Gruppe von Bulgaren, denen die Anklagebehörde Spionage für Russland vorwirft. Von 2020 bis 2023 soll der mutmaßliche Agentenring aktiv gewesen sein, angeleitet von dem untergetauchten Jan Marschalek.
Da gibt es ganz viele Informationen über Reisebewegungen, über Finanztransaktionen. Und es gibt etwa 80.000 Chatnachrichten, die so Grundlage sind. 80.000 zwischen den Bulgaren, zwischen Jan Marschalek und Orlin Rusev. Vor Gericht stehen jetzt drei Bulgaren, also zwei Frauen, ein Mann. Und das sind jetzt auch weniger die Drahtzieher. Das sind nicht die Leute, die Kontakt hatten, offenbar direkt zu Jan Marschalek, sondern die hatten eben Kontakt zu diesem, ja, man kann ihn auch Chef-Bulgaren nennen, zu diesem Orlin Rusev. Die beiden haben gestanden, sozusagen die Planer, und die drei, die da jetzt vor Gericht stehen, die sagen, die wurden halt losgeschickt und die haben auch ausgespäht, aber sie wussten nicht, für wen sie es gemacht haben. Sie haben keine Spionage betrieben, weil sie nicht wussten, für wen sie das machen. Also sie sagen, wir wussten nicht, dass das für Russland ist. Und dieser Prozess, der läuft jetzt gerade, und in diesem Prozess werden diese Chats vorgelesen. In diesen Chats sehen wir dann halt, was gemacht wurde, wer was wem gesagt hat, wie er agieren soll. Dazu kommen dann eben noch Recherchen, weil wir, so wie andere, schon lange zu Jan Marschalek recherchieren, andere Chatnachrichten zu diesem Netzwerk mit den Bulgaren, die wir aus anderen Zusammenhängen kennen. In diesen Chats treten die Leute jetzt nicht auf mit ihren normalen Namen. Also Jan Marschalek heißt dort Rupert Teach. Ja, der Name sagt jetzt erstmal nichts. Die britischen Behörden und Dienste sind sich aber sehr, sehr, sehr sicher, dass das Jan Marschalek ist.
Woher weiß man denn, dass dieser Rupert Titch Jan Marschalek sein soll?
In Großbritannien kommt man irgendwie auf die Spur von dem Orlin Rusev, von dem Bulgaren. Und den und dessen Aktivitäten, das guckt man sich wohl genauer an. Dann wird er festgenommen. Dann wertet man die Telefone aus. Und auf seinem Mobiltelefon findet man eben dann offenbar diese Chats. Und da schlussfolgert man daraus aus verschiedenen Versatzstücken, dass das Jan Marschalek sein soll. Es gibt noch andere Hinweise, andere Verbindungen zwischen denen. Und dann verbindet man das und sieht ja Ähnlichkeiten, Überschneidungen. Aber zu weit gehört eben auch, dass das die eine Geschichte ist, die präsentiert wird. Der britische Dienst ist sich so sicher, und es reicht ja auch jetzt, dass es in dem Prozess so vorgetragen wird. Und damit besteht auf der Seite kein wirklicher Zweifel. Es ist natürlich schwierig, weil Jan Marschalek dieses Phantom ist, das nicht mehr dort ist, nicht mehr greifbar ist, den kann man auch nicht fragen. Aber das ist die ganz eindeutige Prämisse, mit der dieser Prozess geführt wird. Und deswegen gehen wir davon aus, dass hier ist Jan Marschalek. Aber wir wissen es nicht zu 100%.
Manuel, in diesem Prozess, in dem du ja als Journalist gerade regelmäßig sitzt, da ist Jan Marschalek ja nicht selbst angeklagt, sondern noch drei Bulgarinnen und Bulgaren, die Spionageaufträge ausgeführt haben sollen. Und der Chef dieser Gruppe, sagst du, ist eben Orlin Rusev, der ja mit Marschalek über die Tötung dieses Journalisten gechattet hat. Was weißt du über ihn?
Er sieht relativ, ja, unscheinbar aus. Kurze Haare, schwarze Haare, er ist so Mitte 40, ist jetzt auch kein Kraftprotz. Ich habe Olin Rousev nur einmal im Gerichtssaal gesehen. Das war noch im November. Da saß er da, auch ein anderer Bulgare saß da mit drin und die waren ziemlich locker. Die haben rumgescherzt, miteinander die ganze Zeit gesprochen. Und dann ging es halt darum, ob er ein Geständnis ablegen würde. Der Richter hat halt also sehr offiziell gefragt, sind sie schuldig, dass sie für Russland Informationen geliefert haben? Und dann stand er auf und sagte, I am guilty. Das war es aber auch. Jetzt im Prozess ist er nicht mehr da.
Und durch dieses Geständnis von Rousev weiß man jetzt also, dass diese Gruppe für Russland arbeitet.
Darum geht es in diesem Prozess. Es geht um 6 Operationen, bei denen man den Angeklagten die Schuld, die Beteiligung nachweisen will, dass sie für Russland spioniert haben. Und bei einer ist es am Ende wohl relativ deutlich. Und das ist eben die Ausspähung und die Beschäftigung mit Christo Grossev, dem Journalisten.
Christo Grossev wird ja von der Gruppe der Bulgaren beschattet, sein Laptop wird gestohlen und dann zum russischen Geheimdienst gebracht. Wie geht's da denn weiter?
Das, was da passiert ist, ist halt alles andere als ein Kinderspiel. Grossev bekommt offenbar von Behörden klare Warnung, dass er bedroht ist. Er muss auch Wien verlassen, zieht aus Wien weg. Und es ist wohl auch so, dass zum Beispiel auch die Familie und er nicht unbedingt am selben Ort leben. Also es hat ganz klare Auswirkungen auf das Leben eines Journalisten, der in diesem Fall das gemacht hat, was ein Journalist machen soll, Macht in Frage stellen.
Und für diese Bedrohung dieses Journalisten steht jetzt ja die Gruppe der Bulgarinnen und Bulgaren vor Gericht in London und der Chef hat ja schon gestanden. Was weißt du sonst über diese Gruppe?
Die Gruppe der Bulgaren, die war nicht nur in Großbritannien aktiv, die waren nicht nur in Spanien, in Österreich oder Montenegro aktiv, sondern auch eigentlich quasi bei uns vor der Haustür, auch in Deutschland. Im Oktober 2022 schreibt Marschalek Rousev an und sagt:
Can we use the IMSI catcher in Germany? We need to spy on Ukrainians at a German military base.
Ein IMSI-Catcher ist ein Gerät, das baut man auf, schließt es an und dann täuscht es vor, ein Funkmast, ein Handy-Funkmast zu sein. Das heißt, Handys in der Umgebung loggen sich über diesen IMSI-Catcher ein. Und was man dann wohl herauslesen kann, ist die Nummern. Also wer diesen IMSI-Catcher hat, kann sehen, okay, in diesem Umfeld sind diese Handynummern unterwegs.
Okay, und wo wollen Sie diesen IMSI-Catcher genau einsetzen? Also um welche German Military Base geht's da?
Gemeint ist damit eine Einrichtung, die liegt zu unserem Vorort von Stuttgart. Das sind die sogenannten Patch Barracks. Das ist eine Einrichtung der amerikanischen Streitkräfte und zwar eine der wichtigsten in ganz Europa. Also dort auf dem Gelände befindet sich wohl die Zentrale der NSA und die Zentrale der US-Streitkräfte. Heute ist es so, dass zum Beispiel dort auch die Waffen- und Munitionslieferungen für die Ukraine koordiniert werden. In den Patch Barracks wurden, und davon ging Marschalek aus, Ukrainer an Patriot-System ausgebildet. Also Ukrainer, die bald wohl auf dem Schlachtfeld unterwegs sein sollen und die natürlich für Russland interessant sind. Wer deren Handynummern kennt, der kann sie später vielleicht orten, wenn sie mal unvorsichtig sind, wenn sie das Handy mitnehmen. Und dann wissen die Russen, dort sind diese Personen, dort sind wohl diese Waffensysteme und damit weiß man, was man angreifen kann. Und deswegen ist dieser IMSI-Catcher, der jetzt erstmal so ein Gerät ist, nicht nur irgendwie so ein Stück Metall, sondern richtig gefährlich.
Wie wollen die Spione denn vorgehen, um diesen IMSI-Catcher anzubringen und um in Stuttgart zu spionieren?
Das ist jetzt auch wieder so etwas wie, ja, sehr behördliche Arbeit. Also Rousev gibt diesen Auftrag.
So, next week, to send 2 people and look around.
Die machen eine erste Ausspähreise. Denen wird gesagt, ihr sollt da mal hingehen, ihr sollt mal Fotos machen vom Eingang. Wie sind die Überwachungsmaßnahmen? Wo kann man da wohnen? Wo könnte man diesen IMSI-Catcher aufstellen? Diese Bulgaren sind dann unterwegs, machen eben diese Fotos und schreiben dann auch ziemlich genaue Berichte zurück. Erstmal kurze Nachrichten.
There are cameras every 5 meters. Every building is decorated with cameras like a Christmas tree.
Die Geschworenen haben im Gerichtssaal Videos gezeigt bekommen, und zwar die Videos, die die Bulgaren selbst aufgenommen haben da in Stuttgart. Die laufen da rum, machen diese Fotos, fallen komplett auf, weil da niemand anderes spazieren geht. Die laufen direkt an so einem Polizeiwagen vorbei, der da am Eingang steht und nochmal aufpasst. Und ich glaube, jeder muss sich fragen, warum laufen die da rum?
Ja, das wirkt ja schon so ein bisschen unvorsichtig.
Das ist das so ein bisschen, was Marschalk auf den Plan bringt.
We'd have to be extremely careful.
Wir sind im Februar 2023. Für die konkrete Operation, für den Einsatz des IMSI-Catchers ist dann eigentlich alles vorbereitet. Und dann ist es so, dass Anfang Februar Marschalek nochmal schreibt:
Apparently 70 Ukrainians arrived in Germany to train how to use the Patriot Air Defense System. Another set of candidates for our IMSI project.
Also offenbar geht es ja jetzt wirklich los, macht vielleicht auch ein bisschen Druck. Und Rusev antwortet dann gleich am kommenden Tag:
We aim at being operating Wednesday to Thursday next week.
Also man muss einmal ganz kurz sehen, diese Patch Barracks sind nicht irgendeine Militärbasis. Die Patch Barracks sind wohl eine der wichtigsten US-Militärbasen in ganz Europa und auch am besten geschützten. Und wer sich diesem nähert, der hat, glaube ich, ein großes Risiko, dass es auffliegt. Wenige Tage darauf werden Rusev und die anderen Bulgaren verhaftet. Man sollte also davon ausgehen, dass der britische Nachrichtendienst die schon früher auf dem Visier hatte und dass man irgendwann gesagt hat, okay, ihr habt jetzt viel gemacht, aber jetzt ist Schluss. Hier ist ein Ende erreicht. Denn Marschalek sagt auch, wenn wir den IMSI-Catcher in Stuttgart richtig eingesetzt haben, vielleicht nutzen wir ihn auch in Großbritannien. Und da hat man dann irgendwann wohl den Stecker gezogen.
Okay, also damit fliegt die Gruppe der Bulgaren auf, die mutmaßlich von Jan Marschalek beauftragt wurde, für Russland zu spionieren. Jan Marschalek verbinden wir ja bisher eigentlich mit Wirecard, also mit Wirtschaftskriminalität, mit verschwundenen Milliarden. Wie geht das mit russischer Spionage zusammen?
Das Interessante ist ja, man hat sich diese Frage am Anfang gar nicht gestellt. Das sind ja eigentlich zwei Riesengeschichten, die hier zusammenkommen. Am Anfang war es ein Wirtschaftskrimi. Wirecard, der Darling eigentlich der deutschen Wirtschaft, ein Finanzdienstleister, der Zahlungen im Internet abwickelt, der hofiert wird von der deutschen Politik, von der Bundesregierung, weil so etwas hatte man nicht, so etwas Neues, Modernes in diesem Bereich.
My name is Jan Marschalek. I'm with Wirecard. We're one of the world's larger fintechs.
2020 kracht dieses ganze Konstrukt zusammen.
Beim DAX-Konzern Wirecard ist Vorstandschef Braun heute mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Hintergrund ist der Skandal um möglicherweise gefälschte Bilanzen bei dem Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München. Wirtschaftsprüfer können 1,9 Milliarden Euro, die auf Treuhandkonten bei Banken in Asien liegen sollen, nicht mehr auffinden.
Da wird klar, Milliarden fehlen oder waren nie da. Das Ding meldet Insolvenz an, Tausende verlieren ihren Job. Und Jan Marschalek in diesem Zeitpunkt als Vorstandsmitglied tritt ab. Und dann entblättert sich in den nächsten Monaten und Jahren ein zweites Leben und das des mutmaßlichen russischen Agenten. Und wenn man sich das anguckt, wo könnte der Startpunkt sein, ist eine Annahme, dass es vielleicht tatsächlich schon so um 2010 rum alles anfing.
Das heißt, seit 2010 gibt es eventuell diese Verbindungen von Marschalek zu Russland schon.
Chronologisch kann man da natürlich immer nur gucken, wo ist was passiert. Da ging wohl damals ein Wirecard-Geschäft, geriet in Probleme mit der Moskauer Metro. Und das war wohl etwas, um das sich Marschalek so nochmal ein bisschen kümmern sollte. Er hat wohl auch eine Frau kennengelernt, mit der er dann auch privat zusammen war, vielleicht sogar noch zusammen ist. Und diese Frau ist halt vielleicht auch angebunden bereits an Nachrichtendienste. Und sie hat ihm dann ein paar Jahre später einen anderen Mann vorgestellt, wo sich die westlichen Sicherheitsbehörden ziemlich sicher sind, dass er ein Handlanger der russischen Dienste ist. Und da kamen zwei zusammen, die so vielleicht dasselbe Ziel hatten. Jan Marszalek war offenbar fasziniert von der Welt der Nachrichtendienste und wollte vielleicht immer mehr sein als ein Finanzvorstand bei diesem Unternehmen. Und ja, so sind die beiden zusammengekommen, wurden vielleicht auch Freunde. Jan Marszalek hat ihm eine Torte geschenkt mit so einem Sowjetstern mit einer Kerze drauf. Und da gibt es ein Foto von, da lachen sich beide ziemlich, ziemlich schlapp. Und dann hat Jan Marszalek so Dinge gemacht im Laufe der Jahre, die wirklich eigentlich nichts mit so einem DAX-Vorstand zu tun haben. Also er reist nach Syrien während der Zeit des Krieges nach Palmyra. Dort konnte man damals nur hin, wenn man eigentlich den Schutz Russlands hatte. Dann hat er in Finanzkreisen, damit stolziert und angegeben, dass er die Novichok-Formel, also von diesem Giftgas, besitzt. Das war so mehr das Leben eines Agenten als eines Finanzangestellten.
Also beide Leben laufen so ein bisschen parallel, sagst du. 2010 könnte der Kontakt zu Russland starten und Wirecard fliegt dann 2020 auf, also 10 Jahre später. Ab welchem Zeitpunkt kann man denn die Verbindung zwischen Marszalek und der bulgarischen Spionagegruppe wirklich belegen?
Was wir wissen, was uns vorliegt, ist eine Mail aus dem Jahr 2015 zwischen Jan Marszalek und Orlin Rusev. Und da geht es darum, dass Rusev so Hilfe leistet bei der Frage, wie man verschlüsselt, wie man sicher kommunizieren kann mit einem Handy. Das ist so ein klarer Punkt, da gibt es einen Austausch. Wie genau, ob die was zusammen geplant haben, das wissen wir nicht. Ein weiteres Anzeichen ist halt, dass mindestens 2019 bereits Gelder fließen. Gelder von Jan Marszalek, von Wirecard zu Rusev. Nicht direkt zu Rusev, der hat dann einen Tarnnamen, aber auch das kann man zurückführen, dass das Orlin Rusev ist. Und dann geht es ja 2020 bis 2023 mit diesen Chats weiter. Also wir wissen, die beiden kennen sich seit Jahren und arbeiten seit Jahren miteinander zusammen.
Also wenn es diese Hinweise gibt und die sich verdichten, dass Jan Marszalek schon lange für Russland arbeitet, wie gefährlich wäre das, wenn sich das bewahrheitet, dass er schon während seiner aktiven Zeit bei Wirecard als Spion für Russland agierte?
Ich glaube, da gibt es zwei Dimensionen. Die eine mit Blick auf den Prozess ist, wir sehen da nur 6 Operationen. Wir wissen, dass Rusev und Marszalek sich mindestens seit 2015 kennen. Die Frage ist, gibt es weitere Operationen? Welchen Schaden haben die vielleicht angerichtet? Und damit verbunden ist die zweite Frage, was war Wirecard denn? Wenn es diese Anbindung an Russland gegeben hat, seit wann gab es die? Und wurde Wirecard vielleicht irgendwann zu einem Werkzeug Russlands? Wie wurde dort vielleicht Geld gewaschen? Inwiefern wurden vielleicht Operationen russische finanziert? Inwiefern wurden vielleicht sensible Informationen von westlichen Behörden, also das BKA hat etwa dadurch Gelder gezahlt, inwiefern wurden Informationen über westliche Behörden vielleicht rausgefiltert und weiter an Russland gegeben?
Genau, das Bundeskriminalamt hat ja teilweise sehr eng mit Wirecard zusammengearbeitet. Wirecard hat ja zum Beispiel für das BKA sensible Zahlungen abgewickelt, hat dem BKA Kreditkarten zur Verfügung gestellt, mit denen dann Verdächtige überwacht wurden. Wirecard hatte ja über diese Kontobewegungen dann teilweise sogar Einblick in verdeckte Ermittlungen. Und dass diese Informationen am Ende nach Russland gelangt sein könnten, ist ja zumindest theoretisch möglich. Wie gefährlich wäre das?
Also Nachrichtendienste, Sicherheitsbehörden haben ja auch immer Quellen, die ja auch geschützt werden müssen, weil sie Dinge verraten. Und wer ein Verräter ist, geht ein Risiko ein, weil er natürlich, ja, wenn das herauskommt, mit einer Bestrafung rechnen muss. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass in vielen Staaten droht dann kein Gerichtsverfahren, sondern droht eher körperlicher Schaden. Und wenn natürlich Zahlungen tatsächlich dort drüber gelaufen sind, Operationen oder halt tatsächlich Zahlen in Richtung von Quellen, dann könnten diese Zahlungen natürlich dahin führen, wo sind diese Quellen? Und dadurch könnte es natürlich erheblichen Schaden geben, allein für einzelne Personen.
Also Jan Marszalek könnte zumindest mit Wirecard für Putin spioniert haben. Sicher ist, dass er ein Doppelleben geführt hat, mindestens 10 Jahre lang. Weiß man was darüber, warum er das gemacht hat?
Ich glaube, das ist eine große Frage und es gibt ja auch Leute aus seinem Umfeld, die sagen, Er arbeitet nicht für die russischen Dienste, das würde er gar nicht machen. Aber auf jeden Fall hat Jan Marschalek ja ein besonderes Leben. Sehr früh geht er zu diesem Unternehmen, er kann programmieren, er versteht was von Netzwerken und ja, ist offenbar sehr schnell sehr nützlich. Er hat offenbar ein sehr einnehmendes Auftreten. Also er kann Leute begeistern und gleichzeitig denkt er offenbar immer ziemlich groß. Und warum er denn aber dieses Spion-Agentenleben mindestens sehr interessant fand, weil er sich ja doch, auch das belegen ja Mails, sehr früh dafür interessiert hat, wie kann man seine Technik verschlüsseln. Es gibt Recherchen, in denen es heißt, er habe sich früh informiert, wie könnte man eine Flucht eigentlich ja so gestalten, dass es niemand bemerkt. Also das sind so Sachen, das kann man ja nur ahnen, aber dieses Faible haben wohl mehrere mitbekommen.
Manuel, eure Recherchen und auch die neuen Erkenntnisse aus dem Gerichtsprozess, der gerade in London läuft, deuten ja zumindest an, dass Russlands Einfluss auf Marschalek weiter zurückreicht, als wir das bisher angenommen haben. Bedeutet das, dass wir den Fall Wirecard auch nochmal ganz neu denken müssen?
Ehrlich gesagt, das geht hier noch weiter und ich habe keine Ahnung, was da noch genau passiert. Ich glaube, wenn wir uns in dieser Geschichte Jan Marschalek, Wirecard auf irgendwas einstellen sollten oder wenn irgendetwas sicher ist, dann ist es, dass diese Geschichte einfach noch kein Ende hat und wir uns ja sicher sein sollten, dass es hier noch einige Überraschungen geben wird.
Vielen Dank, Manuel.
Bitte.
Investigativjournalist Manuel Bevada recherchiert weiter am Fall Marschalek. Er ist Teil der Recherchekooperation von NDR, WDR, der Süddeutschen Zeitung und der österreichischen Journalistin Anna Thalhammer. Und alle anderen 11KM-Folgen zu Jan Marschaleks Verstrickungen mit Russland und Wirecard haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Morgen bei 11KM bleiben wir bei russischen, ich nenne sie mal, Tätigkeiten, die nicht unbeobachtet bleiben. Mehr dürfen wir euch erst morgen erzählen, dann hört ihr eine investigative Recherche bei 11KM. Autor der heutigen Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger. Produktion Regina Stärke, Ruth-Maria Ostermann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Lukas Waschbusch. Wir hören uns. Und einen Tipp habe ich noch für euch, wenn ihr euch für Geheimdienste interessiert. Der Podcast Dark Matters bringt Licht ins Dunkel und gibt Einblicke in eine Welt, die euch eigentlich verborgen sein sollte. Echte Fälle über Verrat und Mord, erzählt von Eva-Maria Lemke. Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, hört ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.